Ja, guten Morgen miteinander.
Hallo.
Es ist ein riesiges Geschenk, dass wir heute Morgen dürfen bei euch sein. Wir haben eine stündige Anfahrtszeit ungefähr, gell? Wir kommen aus dem Kanton Bern. In Lys sind wir daheim. Dort ist auch das IMEM-Zentrum, eines der vielen, die es hier in der Schweiz gibt. Und es ist schön, wie ihr hier vorne die Kultur der Ehre und die Sachen einander weitergebt. Und wir fühlen uns wirklich auch sehr geehrt, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, heute ein bisschen von uns zu erzählen, was Gott mit uns macht, aber wo er uns mit dem auch herführt in die Welt hinein. Ich bin Renate Sommer, ich bin im reifen Mittelalter, kann mich gut nach oben, aber auch nach oben orientieren und finde es sowieso spannend, wie die verschiedenen Generationen miteinander unterwegs sein und das gleiche Ziel verfolgen. Ich bin knapp 20 Jahre jetzt mit IMEM unterwegs. Das ist so ungefähr von meiner Seite.
Super. Ich bin der Timo und ihr hört, ich komme aus dem großen Kanton ursprünglich. Bin vor etwas über 20 Jahren in die Schweiz gekommen, um für ein halbes Jahr bei IMEM oder JMEM zu sein, und das ist dann doch ein bisschen mehr geworden. Bin verheiratet mit Sue aus dem Emmental. Wir haben 3 Töchter zwischen 7 und 11 und die halten uns normalerweise gut in Schach. Und ich freue mich auch, heute bei euch zu sein. Das ist immer schön, wenn ein Gottesdienst überhaupt stattfindet in der Zeit jetzt. Und ich glaube, ich mache gerade weiter und leite gerade über ins Thema. Dann kannst du sitzen. Hab die große Herausforderung, mich kurz zu fassen, keine der Gaben, die mir in die Wiege gelegt wurde, aber ich versuche es mal. Über Mission zu reden ist immer so ein bisschen eine spannende Sache, das ist ja quasi bei uns irgendwie Teil der Job Description, also das erwartet man ja auch, dass man das macht. Ich erinnere mich, als ich klein war in unserer Gemeinde, dann kamen auch immer regelmäßig Missionare vorbei, haben erzählt von ihren Einsatzbereichen im Ausland. Und einerseits war das spannend und irgendwie war das auch immer so ein bisschen wie, so der entfernte Onkel aus dem Ausland, der vorbeikommt und dann hört man ihm zu und hört seinen Geschichten zu und das ist spannend und dann ist man auch froh, wenn er wieder geht. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht mit dem Thema Mission. Das ist so irgendwie, man muss sich da so ein bisschen mit auseinandersetzen. Man hat das Gefühl, das gehört irgendwie so auch zur Job Description von den Christen. Und mir geht das eigentlich ähnlich, mir ging es auch immer ähnlich. Und ich habe eine Frage, die mich interessiert hat und die möchte ich mit euch heute angucken. Und zwar, das ist eine geografische Frage von Mission. Also warum weggehen? Ist das nicht irgendwie eine Ressourcenverschwendung? Also da muss man irgendwie ins Flugzeug steigen und irgendwo hin und dann spricht man die Sprache nicht und kennt die Kultur nicht und das ist doch alles irgendwie furchtbar kompliziert. Und es gäbe doch so viel zu tun vor der eigenen Haustür. Und manchmal ist ja der Nachbar schon Mission genug. Also warum überhaupt irgendwie wohin gehen? Und mich hat das ein bisschen umgetrieben. Ich habe gedacht, es ist, tut es Not. Heutzutage reden wir mehr über einen missionalen Lebensstil. Das ist überall und das kann man überall machen. Also warum jetzt in alle Welt? Warum Nationen, warum Völker, warum weg? Ich arbeite bei uns bei IMEM seit einigen Jahren mit Bibelschulen, der Schule für Bibelstudium und jetzt neu mit einer Jüngerschaftsbibelschule. Und ich möchte euch mitnehmen durch eine Reise durch die Bibel und wirklich von der ersten bis zur fast letzten Seite in 25 Minuten mal gucken, ob wir es schaffen. Es gibt viel Text und ich hoffe, ihr könnt das Tempo halten und ich hoffe, ihr kommt mit. Ich habe versucht, das meiste für euch an die Wand zu bringen. Und ich habe einige Zitate auch ausgegraben, ein paar harmlose und ein paar ein bisschen gepfefferte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn das ein bisschen provokant ist. Nina Gunther hat gesagt, wenn du Mission aus der Bibel entfernst, hast du nichts als den Umschlag übrig. Und da dachte ich, ja, das ist jetzt auch eine gewagte Aussage. Also Mission, ja, aber eigentlich geht es doch um andere Sachen, das Kreuz und Erlösung und Vergebung und so. Ist das wirklich wahr? Und ich behaupte, dass Auslandsmission oder zu gehen immer noch ein zentrales Anliegen von Gott ist, verbunden mit dem Auftrag, ein Segen für die Völker zu sein. Und die Frage ist, können wir das sehen? Woran erkennen wir das? Wenn ihr die ersten Seiten der Bibel aufschlagt, dann findet ihr einen Garten in einem Gebiet, das heißt Eden, und das ist irgendwo auf dem Festland, mal blöd gesagt, und da hat Gott den Menschen hineingesetzt. Und Gott sagt zu Adam und Eva, füllt die Erde, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Also für alle, jetzt nicht mehr so ganz aktuell, die Dan Brown gelesen haben, Inferno, Überbevölkerung, furchtbar, wir müssen weniger werden, Blödsinn. Ne? Also Gott sagt, macht voll, macht nur zu, immer mehr, kein Problem. Sie haben den Auftrag, diesen Gartentempel, den Gott eigentlich geschaffen hat, wo er, wo seine Gegenwart sehr präsent ist, den auszubreiten auf die ganze Erde. Das ist eigentlich das Ziel. Also bleibt nicht nur hier, sondern bebaut den Garten, aber dann dehnt ihn aus und geht in alle Welt. Und ihr wisst, wie die Story weitergeht. Ich muss das nicht zusammenfassen. Der Mensch ist sehr fasziniert. Es gibt Dinge, die er sieht und die er sehr attraktiv findet. Dinge, die klug machen, weise machen, die begehrenswert sind. Und dann fängt so ein bisschen das Chaos an. Und er wird aus dem Garten vertrieben. Aber es gibt damals schon die erste Verheißung, wo Gott sagt, ich werde jemanden schicken, der das wieder gut machen wird. Und der euch wieder befähigt, diesen ursprünglichen Auftrag auszuführen. Nämlich die Erde zu füllen und auch die Erde zu füllen mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Gegenwart. Ein bisschen später haben wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Das ist die letzte Geschichte aus dem Urteil von den ersten 11 Kapiteln. Und diese Menschen wissen, Gott hat gesagt, füllt die Erde. Gott hat das Noah auch wieder gesagt, als er aus der Arche kam. Füll die Erde, seid fruchtbar, füll die Erde. Und die sagen, nee, machen wir nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen lieber uns einen Namen machen. Wir finden, wir haben hier was richtig Tolles am Laufen. Ich weiß nicht, ob das die Mino Arau ist, für sie war es der Turm. Und das soll richtig, das soll abgehen. Aber wir wollen nicht zerstreut werden in alle Länder. Das finden wir gar nicht gut. Das ist eigentlich nicht auf unserer Agenda. Das steht in unseren Statuten nicht drin. Sondern wir bleiben hier. Und Gott gefällt es nicht so. Er hat gesagt, hey, die Idee war, dass ihr rausgeht in alle Welt. Ich will, dass dieser Planet, das Konzept gab es ja noch nicht, aber alles, was ihr seht und so weit, wie es geht, gefüllt wird. Als kleine Randbemerkung, als ich groß wurde, habe ich immer gedacht, mir wurde das immer so beigebracht in der Bibel, dass die ganze Welt ein Paradies war und überall war alles gut. Aber das steht gar nicht in der Bibel. Das Paradies war ein Paradies und dann gab es ein außerhalb vom Garten. Und es gab ein außerhalb von Eden. Adam und Eva wurden aus dem Garten geschmissen, Kain wurde aus Eden vertrieben nach Osten. Und später wurden die Menschen, die haben es so verbockt, sie wurden vom Land vertrieben. Komplett, als die Flut kam. Also nicht die ganze Welt war ein Paradies, aber die ganze Welt sollte ein Paradies werden. Und darum sagt Gott, geht. Darum sagt Gott, bringt meine Gegenwart. Und das war natürlich jetzt das totale Gegenteil. Aber Gott gibt nicht auf. Und er sucht sich einen neuen Menschen. Oh, noch so ein gepfeffertes Zitat. Bob Roberts hat gesagt, bis wir nicht Jesus mehr lieben als unsere Gemeinden oder unsere Türme, werden wir nirgendwo hingehen. Also ich denke, die Herausforderung haben wir manchmal auch noch so. Gott sucht sich jemand Neues, Abraham. Und er sagt, okay, mit dir probiere ich es nochmal. Und das Erste, was Abraham sagt, ist, geh. Geh weg von deinem Vaterhaus, geh weg von deiner Familie. Und damals war das ja nicht so wie heute, wo man sagt, naja, ich gehe von zu Hause weg an die Uni, sondern das Vaterhaus, die Familie, das war alles. Das war Sicherheit, das war Identität, das war ein Gewerbe, das war das, was du hattest. Und Gott sagt, lass es zurück, geh, ich zeig dir wohin, in ein Land, was ich dir zeigen werde, ich will dich da haben und nicht hier. Und Abraham macht das. Das ist ja zunächst mal völlig irre, dass er sowas tut. Und Gott redet zu ihm und er sagt, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle. Und auch das ist spannend. Beim ersten Lesen habe ich gedacht, Gott sagt ungefähr sowas. Also Abraham, ich will dich segnen. Das heißt, ich gebe dir Zeugs, ich mache dich reich, du kriegst Herden, Vieh und so weiter. Und dann sollst du andere damit segnen. Also du gibst dann die Sachen weiter an andere. Aber das sagt Gott nicht. Gott sagt nicht, ich segne dich und du gibst Segen weiter, sondern er sagt, du bist der Segen. Also dich gebe ich weiter. Du kriegst von mir Zeugs, aber du sollst dich geben als Segen. Du in Person bist mein Segen für die Völker. Auch das fand ich spannend. Ich finde es schon herausfordernd, überhaupt Zeugs wegzugeben, geschweige denn mich selber. Und später sehen wir, dass Gott das ja vorgemacht hat. Weihnachten hat er sich selber ja verpackt und uns geschenkt, den Völkern. Aber dort sagt der Abraham, ich will dich segnen. Und am Anfang ist die Herausforderung von Abraham, seine Vergangenheit, seine Identität loszulassen. Er ist dann viele Jahre mit Gott unterwegs und dann fordert ihn Gott nochmal so richtig raus und sagt, und jetzt lass auch deine Zukunft los. Isaak. Abraham hat gesagt, wenn ich keinen Sohn habe, was soll das alles? Und jetzt hat Gott ihm endlich einen Sohn gegeben. Er hat ihm eine Zukunft gegeben. Gott hat ihm eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, so wird es in Zukunft laufen. Und das war eindeutig von Gott. Also ich habe jetzt doch einen Ruf von Gott bekommen. Ich soll doch jetzt hier was machen. Und dann sagt Gott, leg's auf den Altar. Und Abraham sagt, nee, ich habe gehört, das war von dir. Das behalte ich. Und Gott sagt, leg mal hin. Und Abraham macht das auch noch. Und ich meine, ich finde das Wahnsinn. Also ich predige das jetzt so schön, das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich kann das auch nicht, aber Abraham hat es gemacht. Und er hat Gott so stark vertraut. Er hat seine Vergangenheit ihm hingelegt, er hat ihm seine Zukunft hingelegt. Und irgendwie hat er gesagt, ich mache einfach mal das, was du sagst. Und ich gehe einfach mal. Und es ist ein unglaublicher Segen daraus erwachsen. Manchmal lesen wir die Stellen und sagen, naja gut, das war Abraham. Was hat denn das mit uns zu tun? Also das war ja eine sehr spezielle Berufung, die er bekommen hat. Das Interessante ist, dass im ganzen Neuen Testament immer wieder der Vergleich gezogen wird, dass diejenigen, die glauben, diejenigen, die zu Gottes Volk gehören, dass die eigentlich Nachkommen Abrahams sind. Jesus hat den Pharisäern gesagt, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, also wenn ihr, wir würden sagen, Christen wärt, dann würdet ihr Abrahams Werke tun. Paulus schreibt, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Es gibt immer wieder Parallelen und wir bekommen wie denselben Auftrag von Gott. Und Jesus sagt, hey, also wenn ihr sagt, ihr seid im gleichen Geist wie Abraham, dann seid im gleichen Geist wie Abraham und macht das. Das ist spannend. Gott hat Abraham einen Erben gegeben und aus ihm wurde dieses ganze verheißene Volk. Und das gab es nur überhaupt wegen Gott. Wenn Gott nichts gemacht hätte, hätte Abraham keinen Sohn gehabt. Also war es eigentlich nicht so schlimm, vielleicht ihn wieder loszulassen. Wir sehen, ich spule wieder ein bisschen vor, wir haben ja nicht so viel Zeit. Das Volk landet in der Sklaverei in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte alle und Gott befreit das Volk wieder. Und auch das ist interessant. Er sagt, ich will euch in ein Land führen, aber das ist nicht der Hauptgrund. Gott sagt, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Zu Gott. Und wofür und warum? Wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was machen Priester? Priester sind ja Mittler oder Vermittler. Die stehen immer zwischen zwei Parteien. Zwischen Gott und jemand anders. Jetzt sagt Gott der Nation, ihr als mein Volk sollt ein Volk, ein Königreich von Priestern sein. Das heißt, als ganze Nation, als ganzes Volk stehen sie zwischen Gott und wem? Wenn sie Priester sind, müssen sie ja zwischen irgendwem noch vermitteln. Es geht ja nicht nur um Gott und sie. Und Gott sagt, die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Ihr müsst im Kontakt sein mit mir und ihr müsst im Kontakt sein mit den Völkern, mit den Nationen. Das ist die Berufung. Ich habe euch nicht einfach nur in dieses Land gestellt, damit ihr eine gute Zeit habt mit mir, sondern ihr sollt ein Beispiel sein und ihr sollt was weitergeben. Und Leute sollen an euch mich erkennen können und ich möchte in euch sehen können, wie das mit den Völkern geht. Und das war sehr herausfordernd. Das war wirklich, das war stressig fürs Volk Israel. Und viele haben das nicht so ganz gesehen. Ihr kennt vielleicht Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Ist das bekannt? Der aaronitische Segen, den kennen wir auch alle, ist ja auch überall in den Charts gerade. The blessing, the Lord bless you and keep you und so. Total singen wir, finden wir super. Aber da ist ein Komma und kein Punkt. Der Satz geht weiter. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Und irgendwie sind wir richtig gut, den zweiten Teil auszublenden. Also ich rede jetzt wirklich von mir. Irgendwie ist auch, glaube ich, im Lied taucht es auch nicht so auf, oder? Hört irgendwie bei uns auf. Ne? Gott segne uns und unsere Kinder und so. Aber so endet der Satz eigentlich. Und der ganze Psalm handelt von den Völkern. Es danken dir die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst, die Völker auf Erden. Es danken dir Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Also gibt so ein Wort, was oft auftaucht, Völker. Und dann am Schluss heißt es wieder, es segne uns Gott, yes, und alle Welt fürchte ihn. Okay, wow. Und das hat beim Volk Israel teilweise geklappt. So bei David hat das noch geklappt, bei Salomo am Anfang auch noch. Die Königin von Saba, die kommt und sagt, was geht denn hier ab? Das ist ja Wahnsinn, diese Weisheit. Irgendwie, da war eine Verbindung da, aber kurz danach hat es eigentlich schon aufgehört. Und auch das Volk Israel hat wieder so ein bisschen angefangen, sein eigenes Reich zu bauen. Und der Fokus war nicht darauf, ein Segen für andere Völker zu sein. In Deutschland ist ja schon seit einigen Jahren wieder sehr stark das Thema Nationalsozialismus da. Man hat so ein bisschen Angst davor. Und ich frage mich manchmal, ob wir auch sowas wie einen Nationalspiritualismus haben. Wisst ihr, was ich meine? So die Geistlichkeit, die bei einem selber irgendwie stehen bleibt. Oswald Smith hat gesagt, niemand hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, solange es noch jemanden gibt, der es noch nicht einmal gehört hat. Und manchmal bemühen wir uns irgendwie ganz verzweifelt, wie können wir das jetzt den Leuten doch noch klar machen? Und manchmal gibt es Leute, die wären unglaublich empfänglich. Manchmal komme ich mir vor, wie jemand, der eine Kerze anzündet auf einer Bühne mit Flutlicht und denkt, warum sieht es keiner? Aber wenn ich in die Dunkelheit gehen würde, hätte es eine ganz andere Wirkung. Das Volk Israel war immer davon ausgegangen, hey, wir sind Gottes erwähltes Volk, der Tempel ist bei uns, Gott wird uns schon segnen, das kommt schon gut und Gott wird ja nicht uns was antun, ne? Weil wir sind ja sein Volk und die Gemeinde oder Israel wird immer überleben, egal was wir machen oder nicht. Und das hat nicht so ganz geklappt. Am Schluss wurden sie wirklich ins Exil geführt und weggeführt, inklusive dem Tempel. Und das Spannende ist, wir sehen Lichtblicke. Wer kennt die Geschichte von Jona? Wahrscheinlich alle von euch. Ein ganzes feindliches Volk hat sich bekehrt. Esther, auch bekannt. Josef, Daniel. Ja, das sind all die Figuren, die ich früher am Flanellboard hatte in der Sonntagsschule. Das sind die großen Helden. Wie viele von denen haben was zu Hause gemacht? Josef, Jona, Daniel, Esther. Alle gewaltigen Geschichten geschahen im Ausland. Und interessanterweise, keiner von denen ist freiwillig dahin gegangen. Josef nicht, Jona nicht, Daniel nicht, Esther nicht. Irgendwann ist mir das mal aufgefallen. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Also Gott hat schon ein bisschen nachgeholfen. Und dann hat er aber gesegnet. Wie verrückt. Das sind gewaltige Geschichten, aber die sind alle irgendwo anders passiert. ist auch so ein nettes Zitat. Jona schlich an seinen Schattenplatz und wartete darauf, dass Gott seiner Art zu denken nachgab. Und Gott wartet immer noch auf ein Heer von Jonas in ihren bequemen Häusern, die seiner Art zu lieben nachgehen. Ich habe ja gesagt, das sind ein bisschen spitze Zitate. Also ich hoffe wirklich, ihr vergebt mir. Ich bin ja nicht von hier, ich kann euch richtig herausfordern und dann haue ich wieder ab. Dann könnt ihr danach ein bisschen sauer sein. Jetzt kommen wir ins Neue Testament, wir kommen zu Jesus. Und Jesus macht seine Antrittspredigt. Das erste Mal, dass er predigt. Wir lesen davon in Lukas 4. Er kommt nach Nazareth in seine Heimatgemeinde und er konfrontiert diesen Nationalspiritualismus, dieses für uns. Und er sagt, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind oder in Afrika oder irgendwo, ne? Die Wunder und Zeichen. Wir wollen das hier auf der Straße sehen, in der Schweiz. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel, zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta, im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Kann ich gut nachvollziehen. Also Jesus sagt, boah, ich kümmere mich um die Ausländer. Ne, ich weiß, ihr wollt da auch was, aber guckt, habt ihr nicht gesehen? Ne, wenn ihr das nicht macht. Und die wurden stinksauer. Und das kann ich gut verstehen. Und es ist interessant, selbst in meinem eigenen Dienst habe ich das so erlebt. Die meisten Zeichen und Wunder habe ich erlebt, wenn ich irgendwo im Busch war. Ich erinnere mich, in Indien einmal, da haben wir gebetet, 2 Stunden lang Gebetsschlange und jeder Einzelne wurde geheilt. Und ich wurde schon misstrauisch. Ich weiß das noch. Ich habe gesagt, Gott, vielleicht sind die einfach nur nett und erzählen immer, die wären geheilt worden. So innerlich ging so ein Dialog ab. Ich habe gesagt, Gott, kannst du mir ein Zeichen geben, dass das hier echt ist und dass nicht einfach jeder so tut? Und beim nächsten Gebet frage ich, und wie ist es? Sagt er, nee, tut immer noch weh. Dachte ich, ja. Dann habe ich gesagt, gut Gott, das ist jetzt gemein für die Person. Ich bete nochmal und danach war er auch wieder gesund. Es war im Ausland. Es ist schon interessant, so ein gewisser Segen. Und Jesus hat Leute so provoziert, finde ich irgendwie, mit seiner ersten Predigt. Und am Ende von Jesu Dienst sehen wir das wieder. Er kommt in den Tempel. Und er wird so sauer und ihr kennt diese Austreibung. Und ich glaube nicht mal, dass es zuerst um Geld ging. Jesus schmeißt all die Händler raus und er sagt nachher, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und was macht man in einer Räuberhöhle? Da hortet man Sachen, die einem nicht gehören und lässt niemanden ran. Und Jesus sagt eigentlich, das ist das, was ihr gemacht habt. Das geht hier um die Völker und nichts mit Völkern, die dürfen nicht mal rein. Auch das, wow, hab gedacht, also irgendwie, ich habe die Stellen nie so richtig gelesen, von dem, was Jesus so alles gepredigt hat. Wer ist denn jetzt der Tempel? Wer ist denn der Tempel Gottes, der ein Haus des Gebetes ist für die Völker? Hudson Taylor hat mal gesagt, in der damaligen Zeit, wo die Handelsblüte war, der Commonwealth, hat er gesagt, das ist unglaublich, was Kaufleute auf sich nehmen. Die fahren über die wildesten Stürme mit ihren Schiffen, die riskieren ihr Leben, um neue Handelsbeziehungen zu knüpfen und irgendwo noch Geld zu scheffeln. Wäre das nicht möglich, dass Menschen solche Risiken auf sich nehmen, um Jesu willen? Weil für Geld haben sie es gemacht. Puh. Ich habe gedacht, wow. Bin ich noch in der Zeit? Ich muss schnell gucken. Oh ja, Gas geben. Kommt ihr noch mit? Es ist sehr viel, ich weiß, es sind viele Bibelstellen und so, aber ich dachte, es muss mal so ein bisschen. Jesus hat den Auftrag, den wir bei Adam und Eva und bei Noah und bei allen anderen schon hatten, auch am Schluss wiederholt. Ganz am Schluss, nach seiner Auferstehung und auch vorher. Und ich lese nicht den ganzen Text, ihr kennt das sicherlich, das ist jetzt so der klassische Missionsvers. Das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Also Gott sagt, ich werde die ganze Geschichte nicht zu Ende bringen, bis nicht das passiert ist, was ich schon am Anfang wollte. Dass die Erde gefüllt ist und dass jeder das weiß. Das ist bei mir Gott einfach ziemlich weit oben auf der Agenda. Und auch mein Füllhorn mit Segen ist sehr eng an das Ding geknüpft. Das ist noch spannend. Und das griechische Wort für Völker, eben Ethne, ist einfach Sprachgruppen. Es geht nicht um Nationen, sondern es geht um, ja, egal, das wisst ihr, glaube ich, schon. Einzelne Volksgruppen mit eigener Kultur und Sprache. Der Missionsbefehl, ne? Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht und macht zu Jüngern alle Völker. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. David Platt sagt, irgendwo unterwegs haben wir unmerklich und in tragischer Weise das teure Gebot Christi zu gehen, zu taufen und alle Nationen zu lehren. Wir haben das genommen und es in einen Ruf an Christen verwandelt, zu kommen, sich taufen zu lassen und an einem Ort jemandem zuzuhören. So wie ihr jetzt mir. Und das finde ich nett von euch. Ihr habt auch keine Wahl. Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, eine Wahnsinnsüberforderung. Das ist eine Überforderung für eine Einzelperson und das ist auch eine Überforderung für eine Gemeinde. Und oft kommen Leute am Schluss und sagen, ja, sollen wir jetzt alle gehen? Wer versorgt denn die Missionare, wenn niemand arbeitet und Geld schickt? Oder wer macht denn hier was? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich denke, die muss Gott beantworten. Mein Anliegen für heute ist, Gottes Herz aufzuzeigen und irgendwie zu zeigen, dass es eben nicht nur so eine Randerscheinung ist, Mission, sondern dass das die große Geschichte ist, die immer wieder ins Stocken gerät und die Gott vorwärts bringen will. Aber wir müssen es nicht alleine machen. In fast jeder Stelle, wo Gott davon spricht, dass wir gehen sollen in die Völker, spricht er auch von einem besonderen Segen, den wir bekommen. Denn das Thema heißt ja, gesegnet, um ein Segen zu sein. Und zwar hier, wo er sagt, das Evangelium wird gepredigt unter allen Völkern, da sagt er auch, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Und ihr sollt ausgerüstet werden mit der Kraft aus der Höhe. Und die Verheißung des Heiligen Geistes und die Salbung des Heiligen Geistes und die Gaben des Geistes, all diese Verheißungen tauchen immer wieder und wieder im Kontext auf vom Gehen in alle Welt und Gehen zu den Völkern. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, im Johannesevangelium. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Apostelgeschichte. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Und direkt davor, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Also wir müssen das nicht alleine machen. Niemand muss alleine gehen. Gott weiß, dass wir das nicht können. Aber er will uns helfen. Und er will uns den Heiligen Geist geben. Die neutestamentliche Gemeinde hat das irgendwann auch aufgenommen. Petrus, ihr kennt die Geschichte, wie er in Joppa ist und dieses Tuch vom Himmel kommt. Und dann Gott sagt, geh zu den Heiden. Ich denke, Petrus hatte auch noch Hilfe geografischerweise. Er war in Joppa. Das war nämlich genau der Ort, wo Jona in See gestochen ist, um abzuhauen. Und an dem Ort sagt Gott zu ihm, so, du jetzt zu den Heiden. Und ich glaube, Petrus hat gesagt, Fischfutter oder Gehorsam, gehen wir mal lieber. Petrus und Barnabas merken, dass dieser Ruf wirklich allen gilt. Er sagt, uns hat der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht. Das war eine Stelle aus dem Alten Testament. Und Petrus sagt, das hat er uns geboten. Und all das, was wir lesen, gilt wirklich auch uns. Und später sagt er jetzt zu uns, ihr seid dieses auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Erinnert ihr euch, das, was Gott dem Volk Israel gesagt hat? Ihr seid Priester für Nationen, nicht nur für einzelne Menschen. Was ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch gerufen hat, das lassen wir weg. Keith Green hat mal sehr herausfordernd gesagt, diese Generation ist verantwortlich für diese Generation von Seelen. Und Karl Henry, das Evangelium ist nur dann gute Nachricht, wenn sie rechtzeitig ankommt. Also es ist immer noch eine Dringlichkeit da. Wir können immer sagen, naja, irgendeiner wird schon gehen. Aber ist er rechtzeitig? Hilft es? Zum Abschluss. In dem Psalm heißt es, dass Gott sagt, fordere von mir und ich will dir die Völker der Erde geben, die Enden der Erde zum Eigentum. Das ist ein Wort, was er an den Messias, an Jesus spricht. Und ich bin mir absolut sicher, Jesus hat gesagt, ich will die Völker, ich will diese Braut haben. Und am Schluss, die letzten Seiten, da sehen wir dieses Bild, wie alle Nationen, alle Völker, alle Sprachen wirklich vor dem Thron zusammenstehen und eine Offenbarung da ist und wie dieser Tempel Gottes wirklich alle erreicht hat und sich ausgebreitet hat in alle Welt. Und das, denke ich, ist so eine schöne Vision. Es ist möglich und wir sollen Teil davon sein, wir dürfen Teil davon sein, wir müssen Teil davon sein, wie Adam, wie Noah, wie Israel, wie Abraham, Jona, Josef, Esther, Daniel. Setz deinen Namen ein. Auch uns hier gibt es eigentlich nur, weil jemand gegangen ist. Weil Leute mit fremder Sprache und fremder Kultur, Juden, losgegangen sind. Nach Griechenland, nach Europa. Gell, die Wiege der Zivilisation, die ist nicht in den Sümpfen Norddeutschlands und auch nicht zwischen den Steinbrocken hier in der Schweiz. Wir sind gesegnet worden. Und wir sind auch gesegnet worden. Mit Geld, mit Bildung, mit Pässen. Wir haben viel Zugang. Und ich denke, Gott möchte uns zum Segen setzen. So wie er Jesus verschenkt hat an Weihnachten, möchte er auch dich und mich verschenken, in alle Welt zu gehen. Amen. Und Reni möchte noch ein bisschen erzählen, wie das praktisch aussehen kann.
Privileg. Danke, Timo. Ich habe dich schon ein paar Mal gehört, aber es ist immer wieder neue Sachen drin, neue Worte, die einem neu bewegen im Herzen. Und ich glaube, das ist eben einfach das Wort Gottes, das lebendige Wort, das uns eben am Leben erhaltet. Und glaube ich, das uns auch in die Beziehung fest mit reinknüpft. Bei IMEM, das könnte Tim, der ja, haben wir gehört, auch erst vor der IMEM-Zeitschule zurückgekommen ist. Bei IMEM haben wir das Motto, Gott kennen und ihn bekannt machen. Und aus dieser Gottesbeziehung eben nachher die Herausforderung anzunehmen und Neues zu wagen. Auch wenn es noch nicht, dass wir oftmals hier in unserer Kultur perfekt hat so einen hohen Stellenwert. Aber manchmal geht es einfach auch darum, einfach aus dem Boot rauszusteigen und auf das Wasser zu stehen. Es braucht nicht immer, weiss nicht was, für einen Rattenschwanz an Sachen, wo man perfekt herkommen muss, sonst kann ich ja noch nicht. Ich glaube, Gott ruft uns immer wieder raus, auf das Wasser rauszustehen und sich dem Ungewohnten auszusetzen, im Wissen, wie du gesagt hast, Timo, die Kraft, die mit uns ist, der Heilige Geist, der mit uns ist, der steht uns bei. Du bist nicht alleine da aussen, wenn es darum geht, dass du einer Person begegnest und hoffentlich etwas von dieser Segnungssaat dieser Person kannst weitergeben. Und das ist manchmal nur durch eine freundliche Begegnung. Es gibt x Möglichkeiten. Der Segen, den wir erfahren haben, an Leib, Seele und Geist, den Segen wirklich weiterzugeben. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, aber eine dringende Herausforderung in der heutigen Zeit, ja, was schön ist. Wir haben so viele Möglichkeiten, Schönes daheim zu formen. Aber unser ultimatives Daheim ist ja nicht einfach bei IKEA oder bei einem Baupfister in einer gemütlichen Wohnung. Es ist wirklich unser ultimatives Daheim. Das ist die Wohnung, die wir im Himmel haben. Und ich finde, das hat mich von einem Referent, der von eurer Gemeinde zu uns bei IMEM lehren, vom Dieter Kemmler. Er hat der Johannes 14,2 zitiert, was heisst, wo Jesus seinen Jüngern sagt, ich gehe jetzt, wo ich gehe, Wohnungen vorbereiten. Und es hat viele Wohnungen im Himmelreich Gottes. Viele Wohnungen. Und unsere Aufgabe ist, dass die Wohnungen hoffentlich besetzt sind. Dass Leute einziehen können, die jetzt nämlich noch überhaupt kein Zuhause haben. Wo suchen sie? Wo verloren sind. Und das ist, hören wir die Dringlichkeit. Und ich glaube, ich kann nur von mir reden. Ich höre die Dringlichkeit am besten, wenn ich im Gebet bin. Wenn ich still bin. Wenn ich mich mit dem Jesus verbinde und mich berühren und eben herausfordern. Komm, Petrus, steig jetzt auf das Wasser. Ich finde nämlich der Petrus ein cooler Typ. Weil er sonst ist auf dem Wasser gelaufen, auch wenn es kurz war, aber er hat es gewagt. Ich habe es auch gewagt, als ich nach ein paar Jahren im Beruf gearbeitet habe und dann an einer IMM-Schule bin. Und dieser Satz hat mich tatsächlich in die Mission rekrutiert. Gesegnet sein, für einen Segen zu sein. Nur dieser Satz, der hat mich in die Mitarbeiterschaft berufen, in das Priesterliche, habe mitgeholfen an den Kurs, aber bin später auch selber rausgegangen. Ich habe fast 7 Jahre in Madagaskar gelebt und dort den Segen weitergegeben. Und bin heute mit Menschen aus verschiedensten Nationen verbunden, dank so praktischen Einsätzen, die wir immer wieder dürfen anbieten und machen und leiten. Und ich bin so gespannt, was unsere jetzigen laufenden Schulen werden erleben auf dem Einsatz und wie sich das wird verändern wird. Wenn wir nicht gehen, dann wissen wir gar nicht, wie verloren manchmal so viele Menschen da draußen sind. Und ich will das einfach weitergeben, dass wir nicht aufhören, uns Herausforderungen zu stellen, weil wir wissen, wir haben Hilfe. Wir müssen es nicht alleine machen. Jesus hat immer ein Team geschickt. Er hat es als Zweite losgeschickt. Ihr seid das Team hier. Es können nicht mehr alle einfach, ich weiss nicht, woher gehen. Aber es ist immer eine Kette von Unterstützung, die dazu führt, dass an einem Ort ganz viel Segen lokal freigesetzt wird. Ihr habt alle einen wichtigen Teil drin. Seht euch als Ganzes, als Team, wo das weiterführt, wo Jesus angefangen hat. Das, ich glaube, mehr braucht es gar nicht zum Sagen.
Gott, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, segne dich. Jesus Christus, unser Retter, der für dich gestorben ist, segne dich. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, segne dich. Damit du zum Segen wirst für alle, die in dir begegnen. Amen.